The Pioneer Briefing, der Podcast.
Einen schönen guten Morgen allerseits. Mein Name ist Gabor Steingart und wir starten jetzt gemeinsam in diesen neuen Tag. Heute ist Mittwoch und zwar Mittwoch, der 10. April.
Nie gab es mehr zu tun.
Es geht um uns. Nicht um uns in den Business-Anzügen oder Kostümen. Es geht um einen besseren Weg für unser Land.
Ein Land der digitalen Dichter und Denker. Das stelle ich mir unter einem modernen Deutschland vor.
Ihre Stimme entscheidet über die letzte Regierung, die aktiv Einfluss auf die Klimakrise nehmen kann.
Kleine Ausschnitte aus Wahlwerbespots der vergangenen Bundestagswahl. Doch die politische Teilhabe beginnt in diesem Land ja nicht an der Wahlurne und endet auch nicht mit dem Erwerb eines Parteibuchs. Die Teilhabe beginnt mit dem Interesse an unserer Demokratie und überhaupt an den politischen Prozessen, mit Interesse an Berichten, an Analysen, an Kommentaren. Und nach dem Interesse kommt im besten Fall das darüber sprechen. Der Dialog, der Austausch, die Rede, ja, und jetzt wird's wichtig. Und dann eben auch die Gegenrede. Das ist der Kern vom Kern unserer Mission von The Pioneer. Wahrheit gibt es nur zu zweien. Das berühmte Zitat von Hannah Arendt. Das ist das Leitmotiv unseres Tuns über die vergangenen 5 Jahre geworden. Demokratie funktioniert eben nicht von oben nach unten. Demokratie funktioniert auf Augenhöhe, durch Offenheit, durch direkten Austausch, durch einander zuhören. Denkraum, auch Denkraum in Deutschland, gehört erweitert und nicht verengt. Meinungsvielfalt gehört zelebriert und nicht zensiert. Der Andersdenkende ist kein Störenfried, sondern ist der Motor für Fortschritt. Wir leben täglich diesen Dialog, liebe Freunde, liebe Pioneers. Bei unseren Veranstaltungen auf dem Schiff gibt es zum einen klar das Gespräch, aber dann eben auch den Live-Journalismus, das Fragen stellen, das Widersprechen dürfen, das miteinander ins Gespräch kommen.
Ja, einen wunderschönen guten Tag. Mein Name ist Thomas Werner.
Ja, guten Abend. Mein Name ist Heike Sammel. Sie sprechen jetzt von Aufstockung, Personal, viel Geld in die Hand. Wenn ich aber in die Verwaltung gehe, wird da gearbeitet wie in den 60er Jahren.
Mein Name ist Franz Lauterbach. Ich bin angereist aus Mettmann, das ist bei Düsseldorf, extra für heute.
Ich habe eine Frage zur künstlichen Intelligenz, was Sie vorhin meinten. Und zwar haben Sie gesagt, das sind Phantome aus der Zukunft.
Ja, schönen guten Abend. Olaf Hautzinger, mein Name. Ich komme aus Sinsheim.
Und genau diese Mechaniken, diese Kulturtechnik des Zuhörens und ins Gespräch kommen, die wollen wir jetzt vertiefen. Und statt aus München, Mettmann, Münster zu uns zu kommen, an den Anleger am Schiffbauer Damm, kommen wir zu Ihnen. Dieses Pioneer-Team steigt gemeinsam in den Klartext-Express und reist mit dem Doppeldecker in diesem Jahr in 14 Städte. Wir wollen Ihnen nahe sein. Wir wollen mit dieser Tour mithelfen, die Batterien dieses Landes und auch Ihre eigenen, aber auch unsere eigenen, mit Zuversicht aufzuladen. Mit einem 100-minütigen Bühnenprogramm, das zum Nachdenken, zum Schmunzeln, ja, und dank der mitreisenden Pioneer Band auch zum Mitsingen und Mittanzen einlädt. Es geht kurz gesagt um eine neue, kritische, zugleich gut gelaunte Beschäftigung mit der Gegenwart. Ich glaube, Journalismus kann mehr als nur schlechte Laune machen oder Recht haben oder Haltung predigen. Journalismus gehört demokratisiert. Und deshalb kommen wir. Mit dabei sind Chelsea Speaker, Anne Hufnagel, unsere Fotografin, Diana Kinnert, die Publizistin, Lukas Herrmann, Jörg Thaddäus und ganz viele andere auch. Max am Saxophon zum Beispiel. Und natürlich auch Alef Doğan vom 8. Tag, die jetzt bei mir im Studio ist, hier und heute Morgen. Alef, sag uns, worauf freust du dich am meisten bei dieser Klartext-Express-Tour 2024?
Ich freue mich auf die Menschen. Also wenn es ja eines gibt, das uns Pioneer ausmacht, dann ist das Live-Journalismus. Das auf die Bühne bringen von Menschen, von Ideen, Streit oder auch mal nur von Dialog. Und das gemeinsame Diskutieren mit unseren Lesern und mit unseren Hörern. Sie sollen uns ja eben nicht nur konsumieren, sondern ja so ein bisschen ja gemeinsam mit uns auf die Reise gehen. Auf die Suche gehen nach Zukunft und nach Zuversicht. Und apropos Reise, auf die freue ich mich natürlich auch. Raus aus der Berliner Bubble und hin zu den Menschen und zu den Städten. Das wird ziemlich toll.
Das denke ich auch. Und unsere erste Station ist dann ja auch schon in genau einer Woche in Hannover. Also sollten Sie in Hannover wohnen oder in der Nähe, und es gibt sehr viel Nähe rund um Hannover, dann kommen Sie doch einfach vorbei. Wir sind ab 19.30 Uhr dort in der Astor Filmlounge. Und Vivian Wysocki wird übrigens auch dabei sein. Sie ist Model, sie ist Influencerin, sie ist Gründerin, hat während der Corona-Pandemie ein Strumpfhosen-Startup gestartet.
Ich bin nicht nur von den unternehmerischen Herausforderungen aus betrachtet ins kalte Wasser gesprungen, sondern auch vom sozialen Umfeld her. Ich komme nämlich aus einem kleinen Dorf, 40 Kilometer von Hannover entfernt, habe immer eher ein ganz normales bzw. einfaches Leben geführt. Man würde heute sagen, ich komme aus einer Art Arbeiterfamilie und ich musste mich in dieser außergewöhnlichen Startup-Welt in Berlin neu zurechtfinden. Und als gebürtige Hannoveranerin freut es mich deshalb ganz besonders, nächste Woche von meinem Werdegang erzählen zu dürfen und Sie, liebe Pioneers und Nicht-Pioneers, dort anzutreffen.
Sie können sich Ihre Tickets jetzt sichern, noch heute Morgen auf thepioneer.de in der Rubrik Events. Natürlich nicht nur für Hannover, sondern auch gleich für Hamburg, Frankfurt, Münster und all die anderen Stationen. Den Link dazu finden Sie ganz bequem in den Shownotes dieses Podcastes oder eben auf der Webseite thepioneer.de. Wir sehen uns. When the saints go marching in, now when the saints go marching in. Unsere weiteren Themen heute Morgen. Der Wirtschaftswissenschaftler Professor Lars Feld stellt heute eine Studie zur Schuldenbremse vor. Eine Studie, die er für die Friedrich-Naumann-Stiftung erstellt hat. Und für uns gibt's vorab hier im Podcast schon mal die Essenz.
Nun, sie hat positive Effekte, weil sie zu einer soliden Finanzpolitik anhält, also die Schulden insgesamt niedriger hält.
Unsere Börsenreporterin Anne Schwedt aus New York analysiert die neue Partnerschaft zwischen Google und Bayer. Nicht nur interessant, sondern skandalös. Ein Münchner Museumsarbeiter hat guerillamäßig sein eigenes Bild zwischen die großen Kunstwerke dieser Welt gehängt. Und die Saudis. Die Saudis planen den größten Flughafen der Welt, bei dem man sich ja fragen kann, Größenwahn oder eine geniale Vision?
Heute geht es um die Rückkehr zur Schuldenbremse oder genauer gesagt zu langfristig tragfähigen Staatsfinanzen.
Die Schuldenbremse ist ein Wohlstandsrisiko geworden und deswegen müssen wir sie verändern. Deswegen müssen wir sie neu gestalten und dafür sorgen, dass mehr Investitionen in diesem Land möglich werden.
An der Schuldenbremse scheiden sich in der Politik die Geister. Nicht nur bei Christian Lindner und bei Lars Klingbeil. Sie ist im Grundgesetz verankert, diese Schuldenbremse, und sie besagt, der Bund darf im Jahr maximal Schulden in Höhe von 0,35% des Bruttoinlandsproduktes aufnehmen. Für den Finanzminister ist das ein wichtiges Regulativ für solide Finanzen. Für den SPD-Partei-Co-Chef ein Klotz am Bein und ein Ärgernis. Aber was, bitteschön, sagt die Wissenschaft? Eine Studie im Auftrag der Friedrich-Naumann-Stiftung, die der FDP nahesteht, hat die Schuldenbremse als fiskalisches Instrument einfach mal unter die Lupe genommen, 15 Jahre nach ihrer Einführung. Das Ergebnis? Die Schuldenbremse ist vielleicht nicht beliebt, aber sie funktioniert und tut genau das, was sie tun soll. Sie begrenzt den Spielraum von Politikern. Sie ist gewissermaßen das Zahlenschloss im Tresorraum unseres Staates. Professor Lars Feld ist der ehemalige Chef der Wirtschaftsweisen. Er ist heute ökonomischer Berater des Bundesfinanzministeriums und er ist Podcast-Host hier bei The Pioneer und einer der Autoren dieser Studie ist er eben auch. Er fasst jetzt für uns die Erkenntnisse dieses Papiers zusammen. Einen schönen guten Morgen, Professor Lars Feld.
Einen wunderschönen guten Morgen, Herr Steingart. Ich grüße Sie.
Sie haben eine Studie gemacht, zusammen mit drei Co-Autoren. Da stellen Sie fest, dass die Schuldenbremse kein Problem sei und die Politiker sich, um Kaisers Bart hier streiten. Ist das wirklich so?
Ja, das ist so. Also wir haben ja vor allen Dingen die Diskussion darüber in den vergangenen Jahren, eigentlich schon seit die Schuldenbremse in Kraft ist, dass sie staatliche Investitionen hemmen würde Und unsere Ergebnisse zeigen, dass das nicht der Fall ist. Wir schauen uns aber wirklich auch staatliche Investitionen an und keine Subventionstätigkeit des Staates. In der Diskussion ist im Moment ja vor allen Dingen auch die Subventionstätigkeit.
Und das heißt, Sie sagen, die Investitionsquoten der Bundesrepublik, also der Teil am Sozialprodukt, der wirklich investiert wird, vom Staat investiert wird, der sei nicht zurückgegangen.
Der Investitionsanteil am Bruttoinlandsprodukt ging vor allen Dingen nach der Wiedervereinigung zurück, etwa bis zur Verabschiedung der Schuldenbremse. Danach ist er beim Bund und den Ländern leicht angestiegen und bei den Kommunen blieb er zunächst noch niedrig bis 2015 und ist dann auch angestiegen. Aber die Anstiege sind sehr, sehr moderat und können der Schuldenbremse auch nicht positiv angerechnet werden. Aber jedenfalls ist es so, dass wir da jetzt keine Hemmung durch die Schuldenbremse bekommen haben.
Im Gegenteil sagen Sie ja sogar, das sei geradezu der Stabilitätsanker der Marktwirtschaft bei uns, garantiere in gewisser Weise auch die Stabilität im Euroraum. Begründen Sie nochmal, warum Sie glauben, dass die Schuldenbremse positive Effekte für das Land und für unseren Wohlstand hat?
Nun, sie hat positive Effekte, weil sie zu einer soliden Finanzpolitik anhält, also die Schulden insgesamt niedriger hält. Wir kehren ja rasch auch nach so einer Phase wie der Corona-Krise zurück in Richtung 60% des Bruttoinlandsproduktes. Das heißt auch, dass man relativ günstige Refinanzierungsbedingungen hat. Also selbst wenn die Zinsen ansteigen, sind sie in Deutschland immer noch günstiger als in anderen Ländern. Und das bedeutet dann durchaus auch für die Investitionstätigkeit, dass das ja günstiger ist als sonst wo in der Europäischen Union oder sogar international.
Gleichzeitig haben wir trotzdem ja einen enormen Investitionsbedarf. Ich nehme nur die beiden großen Themen. Jamie Dimon von JP Morgan hat gesagt, wir kommen in eine Phase, wo der Staat eine andere Rolle spielen wird. Die ökologische Transformation und aber auch die militärische Transformation. Würden Sie zustimmen, Clemens Fuß vom IFO-Institut sagt, für diese Fälle könnte man eventuell ein Sondervermögen, Sonderkredite wirklich für diese neuen Investitionsbedarfe einrichten. Würden Sie da Ausnahmemöglichkeiten sehen?
Nein, ich halte nichts davon, ein Sondervermögen ins Grundgesetz an der Schuldenbremse vorbei hineinzuschreiben, indem es vor allen Dingen um Subventionen geht. Denn das ist es ja, wenn wir über hohe Beträge reden, die an die deutsche Wirtschaft fließen sollen, um die Transformation hin zur Klimaneutralität zu erreichen, dann geht es hier um Subventionen. Und ich bin auch nicht überzeugt davon, dass das das Leitinstrument in der Klimapolitik sein sollte. Wir werden zwar an bestimmten Subventionen nicht vorbeikommen in der Klimapolitik, aber im Großen und Ganzen muss es darum gehen, dass die CO2-Bepreisung eine noch viel stärkere Rolle spielt und eben das Leitinstrument ist. Was die militärische Aufrüstung anbetrifft, werden Prioritäten zu setzen sein in den öffentlichen Haushalten, insbesondere im Bundeshaushalt, der ja für die Landesverteidigung zuständig ist. Bei allem Respekt davor, dass wir bei den Sozialausgaben jetzt nicht zu einem Kahlschlag ansetzen sollten, wird man dann doch das ein oder andere auf den Prüfstand zu stellen haben.
Und die Tatsache, dass diese Studie, die Sie erarbeitet haben, auf Kosten der Friedrich-Naumann-Stiftung, also FDP-nah entstanden ist, darf ich dieser Tatsache entnehmen, dass das, was da drin steht, auch eine unverrückbare Position des Bundesfinanzministers ist, bis hierher und nicht weiter?
Ich glaube, dass der Bundesfinanzminister weit weniger orthodox ist, als das vielleicht in der öffentlichen Diskussion erscheint und sich auch Gedanken darüber macht, etwa was die Tilgungszahlungen und Ähnliches anbetrifft. Da hat er ja schon das ein oder andere angesprochen in der jüngeren Zeit, was sich auch einfach gesetzlich erreichen lässt in den kommenden Jahren. Wir haben da übrigens, da war Wolf Reuter noch nicht Staatssekretär und noch nicht Abteilungsleiter der Grundsatzabteilung, einen gemeinsamen Aufsatz geschrieben, dass unseres Erachtens die starren Beträge bei den Tilgungszahlungen, die dann ab 2028 kommen dürften, ein Fehler sind, dass man das eigentlich eher an der Wirtschaftskraft ausrichten sollte. Und dann wachsen die Beträge absolut im Zeitablauf an, aber bleiben halt relativ zum Bruttoinlandsprodukt gleich.
Das heißt, die Zinstilgung etwas strecken, würden Sie vorschlagen?
Die Tilgungen würden dann gestreckt werden. Man hat ja die Grundregel in der Schuldenbremse, dass die mit der Ausnahmeregel über das, was normalerweise erlaubt ist, an Verschuldung hinausgehenden Beträge in einem angemessenen Zeitraum getilgt werden müssen. Und da sind bisher für die Tilgungspläne, die wir für die verschiedenen Jahre haben, in denen die Ausnahmeregel gezogen worden ist, absolute Beträge festgesetzt. Das muss man nicht absolut machen, das kann man relativ zum Bruttoinlandsprodukt.
Verstehe. Herr Feld, wir sind ein bisschen schlauer als vorher Und ich bedanke mich bei Ihnen für diese Erläuterung zur Schuldenbremse. Vielen Dank.
Dankeschön für das Gespräch.
Der Nahostkonflikt elektrisiert weiterhin die Welt. Die israelische Regierung gerät zunehmend international unter Druck. Netanyahu, der Premierminister, hält trotzdem an seinem Plan fest, in der Gazastadt Rafah einzumarschieren. Um die Hamas, wie er sagt, final zu liquidieren, das ist der Plan. Aber dort leben rund 1 Million geflüchtete Palästinenser, heute schon unter unwürdigsten Bedingungen. Da leben Frauen, da leben Kinder, da leben Alte, Zivilisten und keineswegs 1 Million Hamas-Krieger. Immer mehr Staaten gehen deshalb angesichts dieses zivilen Leids und auch des angekündigten, des vorsätzlichen Leids, das mit dieser Offensive erst noch beginnt, auf Abstand zu Netanyahu und seiner Kriegsführung. Auch der ehemalige Vizekanzler Gabriel, gestern bei uns an Bord, äußerte sich dazu ganz, ganz kritisch und eben sehr deutlich. Mit Chelsea Speaker sprach er über den israelischen Luftschlag gegen ein Gebäude der iranischen Botschaft in der syrischen Hauptstadt Damaskus. Das war am 1. April. Das sorgte nämlich für neue Spannungen zwischen Israel und dem Iran. So sieht Sigmar Gabriel diese brenzlige Situation.
Es gibt den Verdacht, dass Netanyahu das absichtlich gemacht hat, um den Krieg eskalieren zu lassen. Und die USA, die sich ja sehr inzwischen distanzieren vom Vorgehen Israels in Gaza, wieder in die Solidarität mit Israel zu zwingen. Deswegen glaube ich nicht, dass die Iraner sozusagen den Krieg mit Israel eskalieren werden.
Das wäre auch wirklich ein Schachzug von Seiten Netanyahus. Trauen Sie ihm das auch so zu?
Ja, ich traue ihm eine ganze Menge zu, weil er zu denen gehört, die den Krieg brauchen, damit er im Amt bleibt. An dem Tag, an dem der zu Ende ist, ist er auch aus dem Amt. Und was er dort macht im Gazastreifen, was die israelische Regierung dort macht, sind Kriegsverbrechen. Was die Hamas gemacht hat, ist auch ein Kriegsverbrechen, ist furchtbar gewesen. Aber die israelische Regierung führt einen Einsatz in Gaza, der eben nicht nur gegen die Hamas gerichtet ist, sondern unglaublich viele zivile Opfer in Kauf nimmt. Das verstößt gegen alles, was wir so kennen. Haager Landkriegsordnung, Kriegsvölkerrecht und das lässt sich auch nicht rechtfertigen. Wir haben ja dann auch Eskalationen gesehen, wo jetzt Vertreter von Hilfsorganisationen ums Leben gekommen sind. Und das alles ist furchtbar. Ich habe überhaupt kein Mitleid mit Hamas-Kämpfern und finde auch, dass man die verfolgen darf und auch gegen die Krieg führen darf. Aber die Anzahl der zivilen Opfer ist viel zu hoch und mindestens Demokratien und Israel ist eine Demokratie, sollte nicht nach dem Motto handeln, der Zweck heiligt jedes Mittel.
Das ganze World Briefing, unser geopolitischer Podcast mit Chelsea Speaker und Sigmar Gabriel, erscheint am kommenden Samstag. Für alle Pioneers. Prädikat welterklärend. Dankeschön fürs Dabeisein.
Und was ist heute an den Finanzmärkten los?
Da gibt es eine neue Partnerschaft, ja, der ganz besonderen Art. Mehr dazu weiß Anne Schwedt an der Wall Street ein. Schönen guten Morgen, Anne.
Guten Morgen, Gabor.
Google und Bayer, Anne, wollen ja kooperieren, aber wie genau? Was sagen die Anleger dazu?
Ja, genau, mega cool. Google Cloud und Bayer wollen zusammen eine KI-getriebene Plattform bauen. Und zwar soll die Radiologen helfen, Patienten zu diagnostizieren und dadurch sollen Fälle schneller bearbeitet werden können. Ganz konkret soll die KI zum Beispiel Unregelmäßigkeiten in Bildern feststellen können, damit die Ärzte dann nochmal genau an diese Stelle schauen können. Außerdem soll die KI die Bilder mit Daten aus der medizinischen Vergangenheit des Patienten abgleichen können, um dann schnell Veränderungen feststellen zu können. So könne man zum Beispiel Krebsvorstufen schneller erkennen. In den USA gibt es aktuell auch einen akuten Mangel an Radiologen. Rund 1.800 offene Stellen sind ausgeschrieben. Die Technologie soll die Arbeit einfacher und effizienter machen, damit mehr Patienten geholfen werden kann. Von Google heißt es aber auch ganz klar, dass die KI die Radiologen nicht ersetzen kann, da nur Ärzte die Entscheidung darüber treffen können, wie der Patient behandelt wird. Die Anleger reagierten positiv auf diese Nachricht. Die Bayer-Aktie legt um 0,3% zu. Google schloss mit 1,1% im Plus.
Und dann sag uns, Anne, was war an der Börse sonst noch so los?
Da wurde mit Spannung auf den neuen Inflationsbericht gewartet, der heute rauskommt. Die Anleger waren deshalb auch ein bisschen unentschlossen und das zeigte sich auch in den Aktienkursen. Die drei großen Indizes schlossen uneinheitlich mit kaum Bewegung. Einige Experten befürchten ja, dass die Inflation auf 3,4% gestiegen ist, von 3,2% im Februar. Wenn das der Fall ist, wird es wohl auf keinen Fall mehr als 2 Zinssenkungen in diesem Jahr geben. Einige Notenbankmitglieder stimmten die Märkte auch schon darauf ein, dass es gar keine mehr geben könnte. Abgesehen davon gab es fallende Ölpreise. Grund dafür sind die Spekulationen auf eine mögliche Waffenruhe im Nahen Osten. Das nimmt den Anlegern etwas die Angst, dass es durch den Krieg zu einer Versorgungsknappheit kommen könnte. Außerdem stellte Intel einen neuen KI-Chip vor, der wohl doppelt so leistungsfähig sein soll wie der Hochleistungschip von Nvidia. Die Intel-Anleger begrüßen das mit einem vorsichtigen Aktienplus von knapp 1%.
Und was, Gabor, geht eigentlich gar nicht?
Dass ein Mitarbeiter der Münchner Pinakothek, der Moderne, das ist ein ganz angesehenes Museum in München, das Sie unbedingt besuchen sollten, dass ein Mitarbeiter dieser Pinakothek, der Moderne, nicht nur seinen Job verloren hat, sondern jetzt auch noch eine Anzeige am Hals hat. Und das alles doch nur, weil er ein Künstler ist, weil er sein eigenes Bild aufgehängt hat. Der 51-Jährige arbeitete im technischen Bereich des Museums und hatte somit auch nach den Öffnungszeiten noch Zugang zur Ausstellung. Was vor diesem Vorfall niemand so genau wusste, er ist ein freischaffender Künstler, so fühlt er sich, so nennt er sich jedenfalls. Sein Plan sah also folgendermaßen aus, fast genial könnte man sagen. Er ging außerhalb der Öffnungszeit in die Ausstellung, zückte seinen Akkuschrauber und montierte sein eigenes Gemälde an die Wand. Inmitten der Gemälde der berühmten Künstler, die zur Ausstellung gehören. Mit dieser Aktion erhoffte sich der Mitarbeiter seinen großen Durchbruch als Künstler. Bislang war er ja von der Öffentlichkeit verkannt worden. Naja, der Schuss ist nur leider gehörig nach hinten losgegangen. Das Überwachungspersonal machte der ganzen Sache ein Ende. Man bemerkte nur wenige Stunden nach der Aktion das fremde Gemälde und nahm es von der Wand. Nach Aussage der Pressesprecherin Tine Nehler gegenüber der Süddeutschen Zeitung wurde dem Mann das Bild dann zurückgegeben. Aber er selbst bekam Hausverbot, später auch noch die Kündigung. Obendrauf gab es dann noch eine Anzeige wegen Sachbeschädigung. Wir sind ja schließlich in Deutschland. Der 51-Jährige hatte ja Sachbeschädigung, Löcher in die Wand gebohrt, um sein Bild zu platzieren. Wie soll er es denn sonst aufhängen? Ob die Löcher in der Wand nun wirklich die Anzeige wert sind? Ansichtssache. Ja, er hat was kaputt gemacht, aber andererseits sind nicht alle Menschen Künstler? Hat das nicht Josef Beuys uns gelehrt? Vielleicht war die ganze Aktion dieses Mitarbeiters doch einfach nur Aktionskunst im besten Sinne des Wortes.
Okay, Gabor, und was hat dich heute Morgen wirklich überrascht?
Dass in Saudi-Arabien der größte Flughafen der Welt entstehen soll.
The future of aviation is on the horizon. And that horizon is in Saudi Arabia. Introducing King Salman International Airport.
Was Sie hier hören, ist ein Werbespot für den geplanten King Salman Flughafen in Riyadh, der Hauptstadt Saudi-Arabiens.
A city-like experience which reimagines the traditional welcoming of travelers. A gateway between East and West. As a global hub for transport, trade and tourism. The entire passenger experience is enhanced by technology, world-class operations, engage and experience AI and augmented reality.
Wie eine Stadt mit KI und augmented reality als Teil des Erlebnisses. Klingt alles ganz schön, nach Zukunftsmusik, aber soll jetzt Realität werden. Die Tore zu dem hypermodernen Traum eines Flughafens sollen bereits 2030 eröffnet werden. An Kosten hat man nicht gespart, warum auch? Die Mittel für diese Dekadenz hat Saudi-Arabien ja allemal, denn im Wüstenstaat der arabischen Halbinsel fließt kein Wasser, sondern Öl und damit, wenn man so will, flüssiges Gold oder Geld. Davon gibt es jetzt jedenfalls genug, also vom Öl und dann auch vom Geld. Das Land ist mittlerweile für seine Gigaprojekte bekannt. Man will auffallen, man möchte die Welt beeindrucken. Auf blühenden Tourismus muss dieser passende Flughafen vielleicht allerdings noch ein bisschen warten. Denn dieser King Salman International Airport hat Kapazitäten für sage und schreibe 120 Millionen Passagiere pro Jahr. Nur um diese Dimension mal einzuordnen, der weltgrößte Flughafen ist aktuell noch Atlanta in den USA, jährlich 90 Millionen Fluggäste. Frankfurt, für uns was ganz Großes, 60 Millionen Passagiere pro Jahr. Also schießt Saudi-Arabien vielleicht ein bisschen übers Ziel hinaus? Es bleibt ja schließlich die Frage. Selbst wenn der Flughafen erbaut wurde, werden diese Millionen von Touristen auch wirklich kommen? Klar, das Land hat Geschichte und Kultur zu bieten, aber auch eben sehr viel Sand und eingeschränkte, um nicht zu sagen kaum existente Menschen- und Frauenrechte. Vielleicht sollten die in Saudi-Arabien ihren Ehrgeiz mal da investieren, in die Frauen und in die Menschenrechte, bevor so viel Geld für solche großen Projekte in den Sand gesetzt wird. Wir machen weiter mit Elvis Presley, House of Sands. Wir hoffen für das Königshaus, dass nicht solche Projekte und dieser ganze Staat auf Sand gebaut ist. Oder wie Elvis Presley singt, House of Sands.
A house of sand is an empty work of art.
Ich wünsche Ihnen einen gut gelaunten Start in diesen neuen Tag. Bleiben Sie mir gewogen, es grüßt Sie auf das Herzlichste, Ihr Gabor Steingart.
Oh, you can take a whole lot of sand and build a castle on the beach. And though you mold it and you plan, still you've got nothing and you reach. One little slip and it tumbles down. One wrong step and it crumbles all around. Like a house without love that's sure to fall apart. A house of sand is an empty work of art. Or you can build a tower of clay, but if you ask my advice, well, it's worthless, I say. It's got no heart, it's cold as ice. One little slip and it tumbles down. One wrong step and it crumbles all around. Like a house without love that's sure to fall apart. A house of sand is an empty